Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Bild-Zeitung provozierte am Freitag mit der Frage Klima oder Freiheit, was ist wichtiger? Daneben Fotos der Klimaaktivistin Greta Thunberg und des Hongkonger Oberdemonstranten Joshua Wong. Den hatte Bild nach Berlin eingeladen und war dann beleidigt, dass ihm nicht gleich das ganze Bundeskabinett zu Füßen lag. Sprechen möchte ich darüber mit dem Philosophen Klaus Dirksmeier. Er ist Professor für Globalisierungsethik an der Uni Tübingen. Herr Dirksmeier, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Moritz Czermak von Bildblog.de nannte diese Aktion mit der Schlagzeile billig, durchsichtig und eklig. Hat Sie die Frage auch so unangenehm berührt?
Nein, Zuspitzung ist, denke ich, ein legitimes Mittel des Journalismus. Die Frage ist nur, wie man dieses Dilemma beantworten würde. Und mein Bauchgefühl wäre weder noch, sondern ein drittes, Trump muss weg. Denn solange Trump da ist, sind sowohl Freiheit als auch das Klima gefährdet. Das Klima klarerweise deswegen, weil er am Gedanken zweifelt, dass es sich bei der Erderwärmung um ein reales Phänomen handeln könnte. Und bei der Freiheit deswegen, weil er starke wahlkampftaktische Motive hat, sich mit den Chinesen alsbald handelspolitisch zu einigen. Und das gibt dann schlechte Vorzeichen in Sachen Hongkong und Taiwan.
Jetzt haben Sie mit Trump noch einen dritten Akteur eingeführt. Lassen Sie uns noch kurz bei den beiden ursprünglichen bleiben. Von Ihnen stammt ja das Konzept einer qualitativen Freiheit. Wenn Sie diesen Begriff mal hier anwenden würden, ist die von einem Staat wie China bedrohte Freiheit eines Joshua Wong qualitativ mehr wert als die allseits beklatschte Freiheit Greta Thunbergs, fürs Klima die Schule schwänzen zu dürfen? Das ist ja der Gegensatz, der in dieser Schlagzeile aufgebaut werden sollte.
Das ist richtig und ich würde nicht die Freiheiten eines Menschen mit einem anderen Menschen aufrechnen. Der Begriff der qualitativen Freiheit, auf den Sie sich beziehen, versucht aus solchen Dilemmasituationen wie Freiheit und oder Ökologie, Freiheit und oder Gleichheit, Freiheit und oder Gerechtigkeit auszubrechen. Denn wenn wir uns Freiheit so denken, wie es einige Zeit lang in neoliberalen und libertären Zirkeln gang und gäbe war, nämlich als Maximierungsspiel individueller Optionen.
Also, dass man alles darf.
Dass man alles darf und so viel private Optionen zur Verfügung hat, wie nur irgend möglich und sich jede Begrenzung, jede Bindung, jede Rücksichtnahme gewissermaßen durch Nutzenvorteile abhandeln lässt, dann in der Tat sind die gesellschaftlichen Anliegen zugunsten der moralischen, sozialen, ökologischen Nachhaltigkeit nicht anders zu haben, als durch ein Minus an Freiheit. Sie erscheinen dann gewissermaßen schon als illiberale Zumutung.
Also Freiheit einschränken für den Klimawandel.
Beispielsweise. Und das klingt dann irgendwie negativ wie etwas, was man um der Freiheit willen lieber vermeiden sollte. Und diesem quantitativen Denken möchte ich eben ein qualitatives entgegensetzen, das nicht sagt, je mehr, desto besser, sondern das Spiel einmal umdreht und sagt, je besser, desto mehr, je besser meine individuellen Optionen und Lebenschancen mit der universellen Idee der Freiheit übereinstimmen, also der Freiheit aller Menschen, aller Bürger, auch der Angehörigen zukünftiger Generationen, desto eher sollten wir eine solche Freiheit schätzen, schützen und dann auch gesellschaftlich stärken. Und wenn wir es so denken, dann ist natürlich ein Leben im zerrütteten Klima kein besonders freiheitliches, weder für gegenwärtige noch für zukünftige Generationen. Und dann kann gelten, je mehr Nachhaltigkeit, desto besser steht es auch um die Freiheit.
Der Klimawandel ist da, die Bedrohung eine globale. Wir alle stecken mittendrin in der Klimakrise. Ist es da legitim, die Bedrohung einzelner Freiheitskämpfer in Hongkong durch die kommunistische Diktatur gleichzusetzen mit der Bedrohung der gesamten Menschheit durch die Klimakatastrophe?
Das kann man sich einmal sozusagen folgenethisch angucken und einmal, wenn Sie so wollen, pflichts- und rechtsethisch. Also wenn wir folgenethisch denken und die ganze Menschheit auf die Waagschale werfen, dann sieht das natürlich so aus, als ginge diese Waagschale deutlich tiefer hinunter als die Waagschale, auf der die Rechte eines einzelnen Menschen verhandelt werden. Auf der anderen Seite, rechts- und pflichtenethisch, denke ich, macht es keinen Sinn, die Freiheiten Einzelner gegen die Freiheiten Einiger aufzurechnen, sondern wenn Freiheiten nur dann geschützt werden, wenn es sich irgendwie für uns alle rechnet, dann sind sie immer und überall bedroht. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, als die Bürgerfreiheiten und die Menschenrechte unbedingt zu schützen, also ohne Blick auf konsequenzialistische Überlegungen.
Wer nicht in Diktaturen lebt, hat sicherlich eine größere Freiheit, sich zwischen verschiedenen Optionen zu entscheiden. Aber muss eine Entscheidung für das eine immer etwas anderes ausschließen? Null oder eins, nie was dazwischen. Ich zitiere mal den kommissarischen SPD-Vorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel. Der sagte dazu im rbb-Inforadio:
Ich darf mir das jetzt mal am Ende meiner politischen Karriere erlauben. Was mich wirklich immer und immer wieder genervt hat, in den politischen Debatten meiner eigenen Partei und im öffentlichen Raum sind immer wieder diese Null- oder Eins-Entscheidungen. Kein Mensch im Leben, in der Familie, im Verein, im Betrieb trifft Null- oder Eins-Entscheidungen, sondern in der Regel sind es Entscheidungen, die sind irgendwie am Ende bunt, manchmal sind sie auch einfach grau. Es gibt immer Zwischenwege. Und das gilt für die Politik kein Deut anders.
Hat er recht?
Ich würde sogar sagen, das gilt für die Politik insbesondere. Mhm. Also ich denke, Politik muss die Kunst sein, solche Dilemmasituationen durch dritte Alternativen aufzulösen und gewissermaßen auch für die Bürger das Angenehme mit dem Notwendigen zu verbinden. Es kann sicherlich nicht gelingen, wenn wir eine Politik betreiben, die den Menschen gegen Leib und Magen geht und nur gegen Leib und Magen geht, sondern man muss schon versuchen, als Politiker die Interessenlage des Volkes einzubinden in die Lösungssuche, die gesamtstrategisch erfolgreich ist.
Aber Sie beobachten ja vermutlich auch ein Verlangen nach Eindeutigkeit in der Gesellschaft, nach Priorisierung, nach Listen und Charts und damit ja nach der Quantifizierung des Sozialen, wie Steffen Mau das genannt hat. Wo kommt das denn her?
Psychologisch, und da betätige ich mich jetzt als Laienpsychologe, denke ich, hat das viel mit Ambiguitätsintoleranz zu tun. Also die Welt ist komplex und wird ständig komplexer, sie ist schnell und wird ständig beschleunigt. Man verliert die Übersicht und möchte sich an klaren Ordnungen, Prioritäten und Ranglisten orientieren. Und diesem Hang gilt es natürlich dann auch insbesondere zu widerstehen, wenn die Probleme eine solche holzschnittartige Zuordnung gar nicht hergeben.
Und um am Ende nochmal auf unseren Anfang zu kommen, nämlich die Frage Freiheit oder Klima, was ist wichtiger? Freiheit ist ja nach der gängigen Definition die Autonomie eines Subjekts. Wie groß ist denn tatsächlich die Autonomie, also die Freiheit einer 16 Jahre jungen schwedischen Schülerin, wirksam etwas gegen den Klimawandel tun zu können?
Ja, wir sehen augenscheinlich gerade, dass sich die Greta unheimliche Ansteckungswirkungen entfalten kann. Und ich denke, die individuelle Autonomie sollten wir hier nicht vereinzelt betrachten, sondern immer im sozialen und politischen Gefüge, in das sie eingebettet ist. Und bei Greta nun eben gerade auch das weltweite mediale Gefüge. Hier denke ich, Freiheit und Ökologie gegeneinander auszuspielen, ist unbedingt zu vermeiden. Denn stellen wir uns die Extreme vor, eine Welt mit zerrüttetem Klima, in der lebt es sich nicht besonders freiheitlich, umgekehrt eine weltweite Klimadiktatur, in der lebt es sich ebenfalls nicht freiheitlich.
Das sagt der Philosoph Klaus Dirksmeier, er ist Professor für Globalisierungsethik an der Uni Tübingen. Herr Dirksmeier, Ihnen herzlichen Dank.